Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vor 50 Jahren, am 26. Mai 1973, da starb in Heidelberg der deutsche Philosoph Karl Löwith. Vor 70 Jahren erschien sein bedeutendes Werk Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Theologische Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie. Person und Werk sind sehr deutsch und zu Unrecht im Schatten der Aufmerksamkeit. Einen Großteil seines Lebens verbrachte Karl Löwith im italienischen, amerikanischen und japanischen Exil, denn Nazi-Deutschland hatte ihn 1934 vertrieben. Er hatte guten Grund, über Geschichte nachzudenken und befand, dass wir überhaupt Geschichte auf Sinn hin befragen, ist ja selber schon geschichtlich, fußt im jüdisch-christlichen Denken. Fortschrittsglaube habe Vorsehungsglauben verdrängt, Gegenwartsgewissheit die Zukunftshoffnung verdrängt. Den schriftlichen und dinglichen Nachlass verwahrt Ulrich von Bülow im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Und er hat auch auf einer Tagung in Heidelberg gerade über Löwiths Exil-Tagebuch gesprochen. Ihn habe ich gefragt, warum ist Karl Löwith ein Philosoph inmitten der Geschichte?
Das hat sicherlich sehr viele Gründe. Er war ein Schüler von Martin Heidegger, aber ein kritischer Schüler und hat sich auch mit dem Geschichtsbegriff bei Martin Heidegger auseinandergesetzt. Aber ich glaube, noch eine wichtige Rolle spielt die Tatsache, dass er Geschichte am eigenen Leib erfahren und erlitten hat. Er hat sich eigentlich nie als Jude definiert, bevor ihn die Nationalsozialisten dieses Attribut überhängten. Und als er dann in Marburg als Privatdozent tätig war und auch die Universität in Marburg eben mehr und mehr nationalsozialistisch wurde, da war er plötzlich gezwungen, in einem Hörsaal zu dozieren, in dem Plakate aufgehängt waren, wo drauf stand, dass die Juden sowieso nicht die deutsche Sprache eigentlich benutzen dürften und solche Dinge. Also er ist in die Immigration gezwungen worden. Er wollte nicht emigrieren, hat sich auch lange nicht als Exilant verstanden. Er hatte ein Stipendium von der Rockefeller Stiftung und ist nach Italien gegangen. Er kannte Italien schon von früher sehr gut. Aber de facto war er natürlich im Exil. Und dann von dort, als dort der Antisemitismus immer stärker wurde, ging er nach Japan. Er hatte Glück, als Schüler des berühmten Heideggers bekam er eine Stelle in Sendai. Als es auch dort wieder schwierig für ihn war, weil plötzlich Japan und Deutschland miteinander kooperierten, ging er dann nach Amerika. So war er eigentlich 18 Jahre lang im Exil und ist in 18 Jahren wirklich im buchstäblichen Sinn um die ganze Welt gekommen. Dieses Erlebnis sozusagen, wie die Geschichte, die Politik in das eigene Leben so massiv einschneidet. Seine Mutter ist auf dem Weg in ein Konzentrationslager umgekommen. Das heißt, sie hat sich selber das Leben genommen, weil sie wusste, was sie erwartet. Also er hat wirklich die Nöte des Exils und auch in der Familie das Eingreifen der Nationalsozialismus sehr erfahren und hat sich nun gefragt, was ist eigentlich die Position eines Philosophen zu solchen Katastrophen? Und er kam nun interessanterweise nicht zu dem Schluss, dass man sich für die richtige Seite quasi engagieren soll, sondern er kam zu dem Schluss, dass ein Philosoph eine ganz andere Aufgabe hat. Er hat eigentlich gar nicht die Aufgabe, Partei zu ergreifen, sondern er hat die Aufgabe zu ergründen, wie es dazu kommen kann, dass man die Menschheit in Freund und Feind einteilt, dass man in dem Wahn sich befindet, dass man mit wenigen Mitteln eine heile Welt errichten kann. Und er hat diese Frage wirklich auf philosophische Weise gestellt, ist sehr weit zurückgegangen bis in die Antike und kam schließlich zu dem Schluss, dass eigentlich die jüdisch-christliche Religion den Anfang damit gemacht hat, die Geschichte als eine zielgerichtete Bewegung zu begreifen.
Ganz wichtiger Punkt, den Sie erwähnen, nämlich, dass die jüdisch-christliche Tradition zukunftsversessen ist und immer an ein Heilsgeschehen, eine Heilserwartung gebunden ist. Ein Gedanke, der der griechischen Antike fremd ist, weil die immer gegenwärtig mit den alten und vergangenen Göttern lebte. Also das berühmte Buch Weltgeschichte und Heilsgeschehen geht eigentlich davon aus zu sagen, dass das, was man so als moderne Geschichtsphilosophie kennt, das, was auf ein Ziel zuläuft, also mit Hegel, dass die Welt immer vernünftiger wird, nichts anderes ist als eine säkulare Geschichtstheologie.
Genau, Genau so ist es. Und nun macht er aber einen wichtigen Unterschied noch und sagt, das Christentum hatte ja eigentlich eine etwas andere Idee. Denn das Reich Gottes, das Heil, sollte erst entstehen, wenn die irdische Welt am Ende war. Nach dem Untergang der irdischen Welt begann das himmlische Reich. Diese Vorstellung wurde dann säkularisiert, indem man sagte, nein, wir können das Himmelreich schon auf Erden errichten. Das ist ja eine typische kommunistische Vorstellung. Aber auch die Nationalsozialisten hatten ja die Idee, dass man sie haben ja nicht den Klassenkampf als entscheidend angesehen, sondern den Kampf der Rassen. Und hatten einen Endkampf vor Augen und die siegreiche Rasse sollte dann, das war die germanische, sollte ja dann die Erde beherrschen sozusagen. Und auch auf diese Weise sollte ja ein heiler Zustand hergestellt werden. Und das Muster, der hier in beiden Fällen zugrunde liegt und in manchen anderen Fällen noch, beispielsweise in technischen Utopien auch, das Muster, das hat eben Löwet in der christlichen Religion ausgemacht, aber mit dem Unterschied, dass eben diese ursprünglich transzendente Sicht auf die Erde zurückbezogen wurde.
Sie haben zu Beginn gesagt, dass er sich von seinem Lehrer, bei dem er sich habilitiert hat 1928, von dem er sich distanziert hat, gelernt hat, dass man anders auf den Mensch gucken kann, anders als sein Lehrer, der vom Sein zum Tode sprach, eine Existenzial-Fundamentalontologie entwickelt hat, hat Löwet eine andere Anthropologie entwickelt, nämlich eine des Miteinanders und des Zueinanderseins. Das ist viel sozialer gedacht. Man könnte ihn ja heute vielleicht sogar pluralistisch, divers, ökologisch, kosmozentrisch, wie auch immer, denken. Also im Grunde könnte man ihn, glaube ich, ganz gut beziehbar machen für heute, oder?
Ja, das denke ich eigentlich auch. Also in der Terminologie von Löwet würde er wahrscheinlich sagen, im Gegensatz zu Heidegger und auch zu Nietzsche oder auch zu Karl Marx, hat er, der selber ursprünglich da für solche Lehren durchaus ja anfällig war, hat er später eine Wendung vollzogen und hat erkannt, dass man so nicht weiterkommt, dass es in radikalen Weltansichten endet und dass man stattdessen wieder eigentlich zurückkehren muss zum Bürgerlichen.
Wir haben uns kennengelernt unter anderem darüber, dass Sie einen sehr schönen Selbstdarstellungsfilm Ihres Archivs gemacht haben, wo Sie eine japanische Klangschale aus dem Nachlass und Besitz von Karl Löwet zeigen. Warum ist dieser japanische Einfluss so wichtig? Oder noch weiter gefragt, wenn ich es richtig weiß, geben Sie auch Teile des Exiltagebuchs raus, Herr von Bülow?
Wir haben es in dieser Abteilung zu tun mit Nachlässen, schriftlichen, auch gegenständlichen Dingen. Und da gibt es eben diese eine Klangschale, die Löwet so wichtig war, dass er sie ein Leben lang aufgehoben hat, auch nachdem er schon aus Japan längst wieder über Amerika nach Deutschland, nämlich nach Heidelberg, zurückgekehrt war. Japan war für Karl Löwet ein wirklich entscheidendes Erlebnis. Ich glaube, für ihn war Japan, wie ja für manche Philosophen vor ihm schon, eine Art Alternative, oder er hat sie so gesehen als eine Alternative zu Europa. Und das hängt auch dann sehr mit diesem Thema Geschichte oder kosmische Betrachtungsweise, weil er glaubte, dass er in Japan einer Denkweise begegnete, die nicht von diesem christlichen Geschichtsbild geprägt war, sondern in der es, wie schon bei den Griechen, diese Parallele zwischen Griechenland und Japan hat er immer wieder gemacht, dass es wie bei den Griechen eigentlich eher darum ging, das immer Wiederkehrende der Natur zu betrachten und sich daran nicht keine Erlösung zu finden, aber eine Art Erhebung zu finden und auch die Schönheit des Kosmos sich vor Augen zu halten und dass das eben die eigentliche Aufgabe des Philosophen wäre und dass eine Gesellschaft, die so strukturiert ist und so fundiert ist, eben eigentlich auf einem besseren Weg ist als die europäischen Machtversessenen oder die europäischen Gesellschaften, die eben in der Vorstellung leben, dass man die Natur vollkommen beherrschen und schließlich ein Himmelreich eben auf Erden errichten kann.
In einer Zeit, wo wir liberale Demokratien haben und Autokratien und in Europa Krieg geführt wird, ist das ein bedenkenswerter Philosoph, der uns nochmal daran erinnert, wo was hinführt, wenn man ein Ziel der Geschichte herbeizwingen oder herbeibomben will, ne?
Ja, genau. Also er argumentiert auch gar nicht unbedingt nur moralisch, sondern er sagt, wenn ich glaube, dass die ganze Weltgeschichte auf ein Ziel zusteuert, dann passiert mehreres. Also die Leute werden untätig, sie glauben nicht mehr daran, dass sie selber verantwortlich sind für ihre Taten, weil ja alles irgendwie nach einem Plan läuft. Zweitens, sie ignorieren viele Dinge, die einfach nicht in den Kram passen. Also die Gefahr, dass man die Wirklichkeit nicht mehr richtig wahrnimmt, wenn man sie durch so eine ideologische und geschichtsphilosophisch geprägte Brille sieht.
Ich glaube, man könnte sogar, ohne die Backen zu voll zu nehmen, zu sagen, mit Hannah Arendt zusammen könnte man in ihm eine Apologie der Pluralität entdecken, ne? Also das menschliche Miteinander. Verschieden sind die Menschen von Natur aus, einzigartig werden sie erst in Gesellschaft.
Ja, so ist es. Also es ist auch so, dass Hannah Arendt durchaus sehr intensiv die Schriften von Karl Löwet gelesen hat. Das kann man in ihrer Bibliothek im Bard College in Amerika sehen, dass da die Bücher alle sehr durchgearbeitet sind. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sowohl das Werk von Hannah Arendt als eben auch so jetzt das Werk von Karl Löwet mehr und mehr nach dem Fall der Mauer und damit auch ein Stück weit nach dem Ende von solchen geschichtsphilosophischen Ideologien wieder aktuell geworden sind.
Sie geben, glaube ich, doch selber was heraus, ne?
Karl Löwet hat, wenn er auf Reisen war oder in fremden Ländern, Tagebuch geführt. Und so auch während seines Exils. Ein Teil dieser Tagebücher ist schon vor einigen Jahren erschienen, aber jetzt sind neue Tagebücher aufgetaucht. Und die betreffen hauptsächlich die Zeit in Japan. Die möchte ich jetzt neu herausgeben, weil ich denke, das ist ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben. Das ist eine wirklich einzigartig historische Quelle. Man sieht die ganze Philosophie von Karl Löwet auch im Beschreiben von Alltäglichkeiten. Also was Sie sagten, die Vielfalt der menschlichen Äußerungsformen, die hat ihn doch sehr interessiert. Ja? Also er hat in dem Tagebuch wirklich wie ein Ethnologe fast beschrieben, wie die Japaner sich die Zähne putzen, wie sie sich im Zug benehmen oder wie sie in Bädern sich verhalten. Also das ist wirklich, das hat ihn einfach interessiert, wie andere Menschen eben anders leben. Und zum anderen, das ist mindestens ebenso wichtig, Karl Löwet war ein großartiger Stilist. Und ich glaube, man sagt nicht zu viel, wenn man sagt, diese Tagebücher sind auch einfach große Literatur.
Ulrich von Bülow vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach zum 50. Todestag des deutschen Philosophen Karl Löwet.